Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, manchmal müssen wir Dinge sehen, die wir eigentlich gar nicht gerne sehen wollen. In den letzten Tagen und Wochen geht es mir ganz oft so, dass ich denke, das will ich eigentlich nicht sehen. Das will ich nicht sehen, dieses Leid, diese Zerstörung, die nächste reißerische Schlagzeile, die ich nie so richtig einordnen kann, so geht's mir da auch manchmal. Diese fiesen Menschen, die da Krieg führen und Menschen töten und verführen, das will ich nicht sehen. Es gibt einige Leute, die in diesen Tagen maximal Radio hören oder die Zeitung lesen, aber nicht Fernsehen, weil sie die Bilder nicht ertragen können, die sie nicht wieder loslassen. Mit einem ganz grässlichen Bild, finde ich, fängt auch der Predigttext aus dem ersten Buch der Könige an. Kapitel 19, ich lese den ersten Vers noch. Und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Schon wieder sowas, wo ich eigentlich lieber wegsehen möchte. Dem geht, das haben sie schon an den vielen Namen erkannt, eine etwas kompliziertere Geschichte voraus, wie immer bei so schrecklichen Konflikten. Ich muss sie kurz umreißen. Ahab ist der König Israels zu der Zeit, die Überlieferung sagt, ein ganz schlechter. Denn er heiratete Isebel, eine Andersgläubige, die ihren Gott Baal und seine Propheten, die Baalspropheten, mit an den Königshof brachte. Die Königin verdrängte die Propheten des Israel-Gottes, also unseres Gottes, mit Macht und vor allen Dingen auch mit Gewalt. Einer der Propheten, die diese Säuberung überlebten, war eben Elia. Als durch eine Dürre eine Hungersnot ausbricht, das ist eine ganz übliche biblische Strafe bei solchen Vergehen, geht der Prophet zum König und sagt ihm, König, lasse deine Baalspropheten am Berg Karmel zusammenkommen. Dann werden wir sehen, welcher Gott der Stärkere ist. Und sie gehen darauf ein, die anderen Propheten, Hunderte, versammeln sich. Das Volk wird als Zeuge zusammengerufen, guckt zu, seht, was passiert. Und Elia schlägt eine Art Opferwettbewerb vor. Er opfert einen Stier, die Baalspropheten opfern einen Stier. Das Volk soll dann selbst beurteilen, welches Opfer, wessen Opfer besser angenommen wird. Und die Baalsleute, die Propheten, die lassen sich darauf ein und die bauen einen Altar und die bereiten das Tier vor. Sie fangen an zu singen und zu tanzen und zu schreien. Sie ritzen sich den Körper auf, bis sie bluten, gehörte scheinbar zum Ritus, aber nichts passiert. Elia verhöhnt sie und sagt, ruft lauter, er ist doch Gott, oder? Vielleicht muss er gerade was erledigen, ist kurz weggegangen oder verreist, vielleicht schläft er auch. Ruft also lauter, dann wacht er auf. Und sie rufen, aber nein, kein Signal ihres Gottes. Nach Stunden kommt Elia an die Reihe. Er baut einen Altar, bereitet das Tier vor, gräbt einen breiten Graben um die Opferstelle, übergießt alles mit Wasser. Einmal, zweimal, dreimal. Und dann ruft er Gott an, antworte mir, Gott, damit alle erkennen, dass du Gott bist. Und Gott schickt Feuer. Das frisst das Opfer, das Holz, das Fleisch, ganz beeindruckend. Und das Volk, das dabei steht, das ist überzeugt, natürlich, fällt auf die Knie und weiß, wer Gott ist. Hier könnte die Geschichte zu Ende sein. Ich wünschte, es wäre so. Ich wünschte, hier wäre die Geschichte zu Ende. Dann hätten wir alles gesehen, was wir sehen müssen. Aber Elia ruft, packt die Propheten und tötet sie. Und hunderte Propheten werden weggeführt und umgebracht. Und ich habe schon wieder grässliche Bilder im Kopf. Bilder, die ich nicht sehen will. Und dann noch, wie um diesem schrecklichen Geschehen seinen Segen zu geben, fängt es plötzlich an zu regnen und die Dürre ist zu Ende. Und wenn es sich heute abspielte, würde man ganz viele Schlagzeilen lesen können dazu. Aus der Geschichte haben wir aber gelernt, dass es damit noch nicht genug sein kann, dass eine solche Gewalt in aller Regel eine Reaktion provoziert. Und hier, an dieser Stelle, setzt erst der Predigttext ein für den Sonntag. Und Ahab, Der König sagte seiner Frau Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging in die Wüste, eine Tagereise weit, und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben. Sie ahnen es, ich weiß es, mit der Ermordung von Menschen, selbst wenn es fremde Propheten sind, kann so eine Geschichte nicht zu Ende sein. Einer der Ausleger, die ich im Vorfeld gelesen habe dazu, der hat geschrieben von einer entscheidenden Schlacht. Ich möchte aber mit der ehemaligen Bischöfin Käßmann sagen, nichts ist gut am Karmel. Gewalt erzeugt immer Gegengewalt. Jeden Tag sehen wir diese schrecklichen Bilder, jeden Tag. Es wird Rache geschworen, Menschen, hier Elia, kriegen es mit der Angst zu tun, müssen fliehen. Der Prophet, der hat natürlich Angst um sein Leben. Er läuft um sein Leben, bis er nicht mehr kann. Und ich frage mich, wo ist denn jetzt seine Entschlossenheit und seine Siegesgewissheit? Plötzlich kann er nicht mehr laufen, plötzlich will er nicht mehr leben. Er hat sich völlig verausgabt. Nach der Raserei kommt die Erschöpfung. Es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele. Ich bin nicht besser als meine Väter. Ich bin nicht besser als meine Väter. Ein Mensch, der in sich zusammenfällt. Und das ist auch schwer auszuhalten und schwer anzugucken, wenn einer so am Boden liegt. Der tut mir leid. Und doch will ich ihm aus einer Gesellschaft heraus, die unter großen Schmerzen gelernt hat, dass Raserei zu gar nichts führt und dass es am Ende solcher Gewalt überhaupt gar keine Gewinner gibt, zuflüstern, nein, bist du nicht besser als deine Väter, kein bisschen besser. Was hast du gedacht? Erst im Rückblick erkennt Elia, dass er genau mit den Werkzeugen agiert hat, die er eigentlich verabscheut, mit der Gewalt, die er eigentlich ablehnt. Er hat genau auf das System gesetzt, das er nicht wollte. Eskalation, Beschämung, Absolutheit, Emotionslosigkeit. Und dass das nicht zu einem guten Zusammenleben dienen kann, das lehren uns ja die Bilder unserer Zeit. In dem täglich ausgestrahlten Konflikt werden täglich mehr und mehr Eskalationen ausgetauscht. Man muss immer fürchten, dass die Welt sich immer mehr aufschaukelt. Allein die 100 Milliarden mehr für eine notwendige Ausrüstung der Bundeswehr kosten dieses Land an anderer Stelle so viel, was dringend, dringend nötig ist. Und das ist nur, ohne zu sagen, ob ich das gut finde oder nicht. Aber die Kosten sind ja erstmal da und wir sehen ja das Fehlen an der anderen Stelle. Und das ist ja nur ein Bruchteil dessen, was dieser Konflikt, dieser Krieg, dieses Verbrechen insgesamt kostet. Nicht nur uns hier. Sicherheit, Handelspartner, eine Weltordnung vielleicht sogar und vor allen Dingen viele, viele, viele Leben. Und wofür? Weil einer es allen zeigen will. Weil einer verletzt wurde. Weil er Angst hat um seinen Einflussbereich. Ich glaube, ich hoffe, Elia erkennt, dass es kein guter Weg war. Das Volk, das war doch schon auf seiner Seite. Warum hätten nicht auch die Baalsleute staunen sollen über dieses wunderbare Opferfeuer? Aber Eifer erstickt alle Formen friedlichen Zusammenlebens. Wird ja über alles geforscht und es gibt auch eine Forschung über Maskulinität. Da wird der Zusammenhang zwischen der Erziehung von Jungs und späterer Empathielosigkeit erforscht. Sie können das gerne auch auf Mädchen beziehen. Aber die Forschung ging darüber. Wer also als Indianer keinen Schmerz kennen darf, ist so ein bisschen die Quintessenz, ja? Der muss das abspalten, diesen Schmerz, Traurigkeit, Mitleid. Damit lebt es sich härter und unbarmherziger, auch gegen sich selbst. Aber sicher nicht besser in einer Gesellschaft, wie wir sie uns wünschen. Die Forschung sagt aber auch, das, was man Kindern, das wurde bei Jungs oft so gemacht, das gibt es auch bei Mädchen natürlich, und heute ist das im Grunde verpönt. Das, was man Kindern da abtrainiert, das können sie wiederentdecken, wieder erlernen. Mitleid, Empathie, aber das ist ein viel schwierigerer Weg. Es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Nein, leider nicht. Wie schade. Und doch ist diese Einsicht ja immer schon ein Zeichen von Veränderung. Und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster, und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach ihn an: Steh auf und iss. Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Oh ja, vor der Verantwortung kann unser Elia nicht weglaufen. Aber er wird gesehen, angetippt, ans Leben erinnert. Aus dem Weglaufen wird ein Weg laufen, einen weiten Weg. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Hier geht die Geschichte weiter. Ich kann Ihnen verraten, er wird Gott wieder begegnen, aber leiser diesmal und zarter. Amen.